Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Ein neuer Montag und deswegen höchste Zeit für eine neue Folge unseres VRM-Podcasts Korte und Rink. Auch heute darf ich den, ja, wie soll ich sagen, seetauglichsten Politikwissenschaftler Deutschlands, Dr. Karl Rudolf Korte, begrüßen. Denn Herr Korte, wir machen ja vor allen Dingen Sie für unsere Hörerinnen und Hörer alles möglich. Denn die wichtigste Frage, wo sind Sie denn gerade?
Ich bin kurz vor Island auf einem Schiff, erste Mal in meinem Leben. Und da der Kapitän die Uhrzeiten vorgibt, war das noch nicht so klar, um wie viel Uhr wir uns hier wechselseitig abstimmen können. Aber weil der Kapitän, der kann ja alles, der hat ja Hierarchie ohne Maßen. Und das ist dann auch der Herr über die Zeit, ganz offenbar. Weil von dem iPhone-Wetter, von dem iPhone-Uhrzeiten her, springt das iPhone die Uhrzeit ja eigentlich immer ganz gut und schnell um, aber das macht es diesmal nicht mit. Insofern ist das eine Eigenzeit, die hier kreiert worden ist.
Ich bin auch erstaunt, dass dieses Schiff Sie offenbar milde stimmt, weil ich bei dem Wort Kapitän und macht, was er will, erwartet hätte, dass Sie wieder die Analogie zu meinem Leben als Chefredakteur knüpfen. Bin aber ganz froh, dass Sie es dieses Mal nicht gemacht haben und genieße einfach Ihre milde Seestimmung.
Ja, das kommt noch an einer anderen Stelle des Podcasts. Keine Sorge.
Aber Sie sind seetauglich. Essen klappt, trinken klappt.
Naja, vor allen Dingen ist die Frage, ob der Auftritt klappt, weil ich ja hier beruflich unterwegs bin und das andere sehr gerne genieße und mitnehme. Aber es gibt ein großes Interesse eben an Parteien, Wahlen, Innenpolitik, 100 Tage Märzregierung und so weiter zu bewerten. Und dazu wurde ich hier eingeladen. Und das ist der Punkt, den ich dann auch abarbeite. Auf einem sehr kleinen, feinen Schiff. Es sind nur 315 Gäste. Sehr klein.
Ja, Sie haben schon ein hartes Leben als Politikwissenschaftler, dass man auf ein Schiff eingeladen wird, um seine Vorträge zu halten. Es tut mir quasi leid.
Ja, das spürt man. Aber ich spüre auch die feine Ironie, die Ihnen ja, die mir immer wieder begegnet bei Ihnen. Aber gut, wir können jetzt über Klärungsenergie uns ja austauschen, was zu klären ist.
Was auch zu klären wäre, wäre eine Einordnung der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am Sonntag, einem Bundesland, in dem Sie sich ja ganz gut auskennen. Und als erstes aber wäre meine Frage an Sie, Kommunalwahl ist ja keine Landtagswahl. Jetzt wird medial darüber sehr aufmerksam berichtet und es werden auch schon Diskussionen und Rückschlüsse geführt, was wir heute auch im Podcast besprechen, was das für die Berliner Republik heißt. Aber es bleibt eine Kommunalwahl. Heißt jetzt für mich ein Fingerzeig dafür, wie angespannt im Moment die politische Lage in Deutschland ist, dass auch so intensiv über eine Kommunalwahl gesprochen wird? Oder wie schätzen Sie das ein?
Nein, das ist einfach der Rausch von Menschen wie Ihnen, die einfach an Informationen und Nachrichten nicht nur interessiert sind, sondern auch gerne etwas melden wollen, weil es sonst keine Wahlen gibt, dann haben sie sich draufgestürzt. Aber bei fast 15 Millionen Wählerinnen und Wählern ab 16 ist das doch klar, dass das keine Petitesse ist. Aber wenn man eben genau hinguckt bei Kommunalwahlen, ist auch das Ergebnis absolut differenziert zu betrachten, ob es jetzt eine kleine oder große Kommune ist, ob es der Stadtrat ist, ob der Landrat, ob der Oberbürgermeister, ob der Bürgermeister zu wählen ist. Das ist das Schwere, finde ich, die Schwierigkeit bei Kommunalwahlen, hier eine Linie zu ziehen, nur unter so einem vereinfachten Federstrich, wie das dann gerne Medien machen, wird einfach hochgerechnet, wer wie viel Prozente erreicht hat. Das ist aber natürlich nur ein Teil des Ergebnisses.
Für mich sind Kommunalwahlen ehrlicherweise die spannendsten Wahlen, weil man ja als Wähler direkt vor Ort die Möglichkeit hat, mitzubestimmen aufgrund seines demokratischen Rechts, was in seiner Gemeinde, in seinem Ort, in seiner Stadt passiert und man eben vom Gemeinderat über den Stadtrat, über den Oberbürgermeister alles besetzt. Jetzt ist es ja aber auch so, es wurde ja jetzt schon eingeordnet, die CDU hat die Wahl gewonnen, aber von der Kölner Oberbürgermeisterin über den Gemeinderat in einem kleinen Stadtteil ist ja tatsächlich alles gewählt worden. Welche Aussagekraft hat denn aber dieses Wahlergebnis für Sie?
Das ist schon eine Orientierung für die Parteien, wie sie ihren Standort selbst vermessen können. Das kann man schon sagen. abgekoppelt vielleicht von der Bundespolitik oder angehängt an die Bundespolitik, je nachdem, wie man das parteipolitisch einordnen möchte, weil es ja auch die erste für 15 Millionen Menschen Wahl ist nach der Bundestagswahl, wurde das auch so gewertet als einen Einschnitt, bei dem man mal abseits von Umfragedaten wieder belastbares Datenmaterial hat über Wählerinnen und Wähler, da keine andere Landtagswahl ist. Auch das erklärt natürlich den besonderen Hype. Aber ich finde das Interessante, was jetzt sich entwickelt, ist ja, wir haben ja so vielleicht Mandate entwickelt. Das sind sehr viele vielleicht Mandate vor der Stichwahl. Und die AfD ist beispielsweise im Ruhrgebiet in den großen Städten durchaus in die Stichwahl gekommen, auch nicht wirklich überraschend. Aber sie wird davon am Ende nicht profitieren. Das ist wahrscheinlich etwas, was man im Moment übersieht, wenn man nur die anwachsenden Zahlen der Mandate für die AfD erkennt. Aber in den Stichwahlen wird sie jetzt keine Bürgermeister oder Bürgermeister stellen.
CDU hat gewonnen. Ist das für Sie eine Bestärkung, weil Sie eben gesagt haben, es ist die erste Wahl nach der Bundestagswahl für die Politik des Bundeskanzlers, also von Friedrich Merz? Ist das für Sie eine Bestätigung für den ja durchaus renommierten und starken Ministerpräsidenten Wüst, oder setzt sich das aus differenzierten Blickwinkeln verschiedener Gemeinden und Städte zusammen?
Es ist ein Bundesland mit Maß und Mitte, mit Ruhepolen, mit so Schmusekoalitionen. Es gab hier keine radikalen Ausschläge bei der zurückliegenden Wahl. Und man sieht auch bei den AfD-Werten, dass sie unterhalb der Bundestagswahlwerte geblieben ist. Und diese geringe Radikalität, Maß und Mitte, davon profitiert natürlich als gefühlte Staatspartei die CDU hier sehr, mit einem Ministerpräsidenten, der das ja auch sehr harmonisch anlegt, schon als ein entscheidungsstarker, charismatischer Akteur auftaucht, aber die Konflikte innerhalb der Koalition hinter den Türen angeht, löst, das spüren die Leute. Und da fühlen sich doch viele offenbar aufgehoben. Sie finden sich wieder, das ist Kümmer-Image, da wird Sicherheits- und Ordnungsmodelle, vor allen Dingen über die Innenminister, wahrscheinlich auch transportiert, dass das beruhigend wirkt auf viele. Und deshalb hat die Union hier, wenn man eben die Daten zusammennimmt, ein beachtliches Bestätigungsergebnis erhalten, was weit über dem Bundeswerten der CDU liegt. Und das ist sicherlich etwas, über das sich die CDU hier in NRW sehr freuen kann.
Das heißt, Friedrich Merz könnte das auch als Bestätigung seiner Arbeit werten, oder wäre das, ist das einfach für ihn ein willkommenes Ergebnis, was man maximal so deuten kann, aber nicht muss?
Ist schon eine Rückenwindprofilierung für den Sauerländer, weil vor allen Dingen im ländlichen Bereich hat die CDU wie immer bei zurückliegenden Kommunalwahlen geradezu abgeräumt. Da ist kein AfD-Terrain. Oft ist es ja die AfD im ländlichen Raum eigentlich der neue Raubritter, der unterwegs ist, der sein Zickergift versprüht. Aber die ländlichen Kommunen sind eben nach wie vor auch eher prosperierend und nicht zerfallend. Insofern kommt die AfD dann wirklich zum Zug. Sie profitiert eher eben in bestimmten Bereichen von Innenstädten, bei Großstädten. Aber die AfD, die CDU mit Merz kann sich bestätigt fühlen. Und das kann natürlich im Gegenzug mit dem Koalitionspartner zu einer Profilierungssucht führen, die dann vielleicht wieder schwer auszuhandeln ist. Aber klar, das ist erstmal ein Sonntag, über den sich Merz sicherlich im Sauerland auch sehr gefreut hat.
Mit dem Koalitionspartner haben Sie natürlich die SPD angesprochen, die jetzt bei 15 Millionen Wählern in NRW wieder ein Ergebnis eingefahren hat, wo man darüber diskutieren kann, ob sie sich eine Volkspartei nennen kann aufgrund der geringen Menge der Zustimmung. Hat dieses Ergebnis auch im Hinblick auf die CDU für Sie Auswirkungen auf die Machtarchitektur der Berliner Koalition?
Ja, so kann man es auf jeden Fall einordnen, denn jedes dieser belastbaren Ergebnisse sind eben keine Umfragen, hat Rückwirkungen bei fluiden Machtkonstellationen. Und Ableitungen stellt man nicht nur selbst an, sondern andere unterstellen sie auch ein. Also was ist jetzt die Eigenlogik der SPD? Wo ist das Alleinstellungsmerkmal, für das die SPD gewählt wird? Mit welchen Begrifflichkeiten verbindet eine Mittelschicht die AfD? Mit welchem die Arbeiter? Und wenn man da eben genau hinguckt, kriegt man keine Antworten aus NRW. In den Ruhrgebietsstädten triumphiert nach wie vor die SPD in vielen Bereichen. Also wenn man Duisburg anguckt, 46% hat der Amtsinhaber bekommen. Ganz starkes Ergebnis. Die AfD auf Platz 2 mit 20%. Auch hier gibt es dann eine Stichwahl. Also solche Ergebnisse gibt es ja auch. Aber grundsätzlich scheinen sich viele Wählerinnen und Wähler die Frage zu stellen, für was diese Partei steht. Und da sie unsicher waren, haben viele in den SPD-Bereich, SPD-Umfeld dann auch die AfD einfach gewählt, weil sie ihnen klarer profiliert vorkommen. Klar, ist so eine Gestaltungsillusion, die die AfD produziert, weil sie ja nirgendwo eigentlich Gestalter sind. Aber die Hoffnung tragen viele Menschen schon heute, eben nicht nur Protestwähler, sondern eben so eine Gestaltungsvorstellung, dass die AfD das einbringen kann. Also die SPD muss genau hingucken, wie differenziert die Ergebnisse sind. Aber eine Schlussfolgerung als Befreiungsschlag im Sinne einer Offensive wäre natürlich, erkennbare Politik zu machen. Was ist das Markenzeichen einer neuen SPD für die Perspektive, praktisch der Rettung auch eine Richtung zu geben im Hinblick auf das Finanzpolitische, was uns allen gemeinsam bevorsteht?
Aber die Frage ist ja, wie viele Warnschüsse, wenn es noch Warnschüsse sind, in Form von Wahlniederlagen die SPD noch verkraften möchte, um sich endlich mal inhaltlich anders aufzustellen, weil auch NRW ist ja jetzt per se kein CDU-Stammland, wenn ich an Hannelore Kraft oder andere denke. Es gibt ja prinzipiell schon ein SPD-Wählerpotenzial, was dort offensichtlich nicht mehr gehoben wird, und bei jeder Wahl und auch bei der Rückmeldung ist ja das, was wir auch schon diskutiert haben, immer wieder Thema, dass gesagt wird, wir fühlen uns von der SPD thematisch nicht mehr angesprochen. Wirkt allerdings so, dass die SPD-Spitze offensichtlich ja nicht die richtigen Rückschlüsse zieht aus dieser abermaligen Wahlniederlage.
Kann ja noch kommen. Wir haben ja jetzt erstmals wieder einen Start der der Sitzungswochen gehabt im Bundestag letzte Woche. Ich schließe das nicht aus, dass irgendwo vielleicht für die SPD auch intern ein Kipppunkt erreicht ist, von dem man dann aus so einen Befreiungsschlag plant. Im Sinne einer chancenorientierten Kommunikation für neue Mittelschichtswählerinnen und Wähler, die darauf warten, eine soziale Aufstiegspartei, die um Gerechtigkeit sich kümmert, aber gleichzeitig Aufstiegsgarantien liefert, sich anfreunden zu können. Da ist schon eine Marktlücke, die da wäre. Aber ich sehe auch nicht im Moment die Akteure, die diesen Ruck auslösen könnten und sollten, weil ich weiß auch nicht, welche Wahlniederlagen noch kommen, ohne dass jetzt die Partei wirklich Schlussfolgerungen daraus zieht.
Weil es stehen ja, haben wir auch schon besprochen, im nächsten Jahr 5 Landtagswahlen an, und im Prinzip ist ja jetzt ein paar Monate Zeit, um einen politischen Schwenk hinzubekommen, vielleicht harte Maßnahmen anzukündigen oder mutige Maßnahmen anzukündigen, die eine Reform des Bürgergeldes, des Rentensystems, was auch immer dort eine gewisse Wählerschicht ansprechen könnte. Ich habe das Gefühl, wenn ich das lese, dass Lars Klingbeil das schon weiß und dazu vielleicht auch bereit wäre, aber es irgendwie nicht durchgesetzt bekommt, an welcher Stelle auch immer. Ob Bärbel Baas das verstanden hat und durchsetzen möchte, da habe ich bisher noch Fragen, weil sie sich anders äußert und gefühlt ja quasi ein anderer politischer Pol zu Lars Klingbeil in dieser SPD-Spitze darstellt.
Ja, sie verkörpert und lebt es auch vor, im Prinzip die alte SPD, die für soziale Gerechtigkeit natürlich steht, aber für klassische Sozialstaatspolitik, aber nicht so sehr für moderne Konzepte als Auswege. Und daran krankt im Moment die SPD. Ob sich das ändert, ist fraglich, aber also ich habe noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass in Berlin die Konsequenz so gezogen wird, dass daraus eben man ein dynamisches Miteinander als dynamisches Meer auch entfalten kann, um Auswege zu zeigen. Wenn wir jetzt gerade erkennen, die Daten prägen sich ja ein, 30 Milliarden fehlen im Prinzip strukturell in diesen aufgestellten Bundeshaushalten, dann sehe ich eher Bewegung bei der Union, beispielsweise über das, was Spahn ja vor ein paar Tagen artikuliert hat, als Erwartungshaltung gegenüber Karlsruhe im Erbschaftssteuerrecht etwas Neues und sich da anhängen zu können. Das klingt sehr interessant als eine veränderte Position, die ja auch über Karlsruhe begründet wäre. Sowas erwarte ich auch von der SPD und daraus könnte eine Dynamik sich entfalten, die dann auch auf hohe Zustimmung stößt bei Wählerinnen und Wählern, weil wir sehen, die machen was und es verändert sich etwas und die Wende zum Weniger wird begründet. Es trifft alle, aber das ist irgendwie eine Zukunftsperspektive unter Zuversicht. Und danach gieren wir doch gerade, dass wir da freudig mit umgehen, das können Sie doch am besten beurteilen. Sie sind ja jetzt auch Europa- und Weltmeister in einem. Ne? Sie
Wir sind
sind
auch.
ja sehr, sehr großer, sehr kenntnisreich im Sportbereich. Und das war ja auf dem Schiff gestern Abend auch zu sehen. Große Begeisterung, große Basketballfans, wusste ich gar nicht, dass es so viele gibt. Und also wir sind jetzt auch erstmal sehr positiv gestimmt, weil wir jetzt Europameister sind. Wir.
Wollte ich gerade sagen, Sie auch, Herr Korte, auch wenn man das aufgrund Ihrer Körpergröße eventuell nicht unterstellt oder in Verbindung bringt, dass auch Sie Basketball-Welt- und Europameister sind.
Ja, danke, aber so eine kleine Diskriminierung liegt Ihnen ja nie fern. Insofern, klar, so kleine Menschen können natürlich kein Basketball spielen. Ich maß mir auch nicht an, das bewerten zu können, weil ich da habe ich wirklich keine Kenntnisse.
Obwohl die
Aber
Kleinen immer schnell sind, Herr Korte. Also das darf man ja auch nicht.
das stimmt. Das fällt vor allem beim Fußball auf, dass die Messis und die Ronaldos dieser Welt nicht wirklich lange Menschen sind, sondern eher kleine Menschen sind. Aber beim Basketball ist es doch sehr ungewöhnlich. Das können Sie doch besser, oder?
Ich war ja auf einer Schule, die einen Basketballschwerpunkt hat. Da ich aber seit meiner Jugend Tennis gespielt habe, wurde ich tatsächlich von dem basketballaffinen Lehrer damals in der 5. Klasse schon darauf hingewiesen, dass man Tennis ja spielen könnte, wenn man alt ist und ich doch lieber Basketball spielen sollte. Zum Basketball gezogen bisher.
Okay, interessant, ja.
Aber noch ein Blick auf die SPD, Herr Korte. Wir haben eben schon besprochen, das Verhältnis von Klingbeil und Baas. Baas, die etwas den traditionelleren oder den sozialeren Flügel der SPD vertritt, die schlappe 30 Prozentpunkte mehr bei der Wahl zum Parteivorsitz hatte als eben Lars Klingbeil. Sehen Sie in der Ministerriege oder im Parteivorstand noch andere Leute, die dort etwas in Bewegung setzen könnten? Alexander Schweizer fällt mir manchmal ein, weil er zumindest auch mutig artikuliert, wir sind unsexy geworden und wir müssten was ändern. Aber da ist jetzt bisher zumindest öffentlich wahrnehmbar auch keine Diskussion in Gang gekommen, weil gefühlt die Leute fehlen, die das dann auch artikulieren und mit auf diesen Zug aufspringen.
Stimmt. In den Ländern, da liegt viel an Innovationspotenzial, generell in den Parteien. Und das würde ich auch für die SPD so sehen. Da fallen einem viele Neuaufstellungen ein, ja auch in Hannover. Da müsste man genau hingucken. Aber dass sich das überträgt ins Kabinett, kann ich so nicht erkennen. Da ist jeder mit sich selbst beschäftigt, sein Ressort auszufüllen, durchaus auch mit neuen Ideen abarbeitend, das für den Koalitionsvertrag, aber ich sehe jetzt nicht die Dynamikliga an Verbindungsleuten, die sowas nach vorne ziehen, einen Druck aufbauen, dass Veränderungen sich daraus entwickeln können. Man hat schon den Eindruck, dass Lebenswirklichkeit für viele SPD-Leute irgendwie ein fremder Begriff geworden ist. Lebenswirklichkeit von Bürgern. So wird sie von Wählerinnen und Wählern oft als abgehoben, entfremdet, nicht kümmernd wahrgenommen. Andererseits, wir müssen an dieser Stelle wirklich mal loben, Tausende von Menschen, die freiwillig ehrenamtlich aktiv waren in diesem Wahlkampf, nicht nur als Helfer, sondern sich auch als Mandatsträgerinnen und Mandatsträger aufstellen. Ich finde das bei Kommunalwahlen immer super beeindruckend. und unter den Rahmenbedingungen gefährdeter zu sein, polarisierter mit Hetzen umzugehen und so weiter, ist das nicht ohne. Und das ist auch etwas Besonderes bei diesem Wahlkampf gewesen. Das gab hier keine Ausfälle. Also in dem Maße, dass hier wie beim Bundestagswahlkampf Leute wirklich drangsaliert worden sind oder auch körperlich angegangen worden sind. Das spricht eben auch für NRW, was pragmatischer ist und Leben und Leben lässt, ist da viel ausgeprägter.
Das stimmt, dass man seinen Hut dafür ziehen sollte. Generell finde ich vor Leuten, die ein Ehrenamt begleiten, weil die Übersetzung von Ehrenamt ist ja, dass sie ihre Freizeit im Sinne der Gesellschaft oder für das Wohl von anderen investieren. Das kann man, finde ich, nicht hoch genug schätzen. Jetzt gerade im politischen Umfeld, wo ja wirklich viel Kernarbeit geleistet wird, auch in Gemeinderäten und Stadträten und die Entlohnung monetär ohnehin nicht vorhanden ist, aber in Form von gesellschaftlicher Anerkennung heutzutage auch nicht mehr so sehr gegeben ist, ja.
Ja, das stimmt. Das ist außergewöhnlich.
Sie haben eben noch Jens Spahn angesprochen, beziehungsweise das Amt des Fraktionsvorsitzenden, das sich ja durchaus auch dazu eignet, um mal ein politisches Thema zu setzen. Jetzt kommt Mirsch ja auch aus NRW, für den ist das ja dann auch eine Art Heimniederlage, dieses Ergebnis, auch wenn es Kommunalwahl war. Wäre Mirsch jemand, der etwas in der SPD bewegen könnte, oder ist es auch nicht zu erwarten, weil der ja auch eher dem linken Flügel zuzuordnen ist?
Mirsch ist ja Niedersachsen. Ich weiß jetzt nicht, wie
Oh,
weit sie
sorry.
NRW ausweiten. Klar, die Geografie, also Mainz ist Nabel der Welt, das ist schon klar.
Und
Und
NRW und Niedersachsen, es fängt beides mit N an, das stimmt, ja.
ja, und ich schätze auch ein, dass sie auch Zeitzonen festsetzen als Chefredakteur, ne, und sagen so, heute ist mal eine Stunde später, Stunde früher. Das geht halt von der Hierarchie auch eines Chefredakteurs aus. Und
Ein
deswegen haben sie
Bequemer
jetzt kurz mal praktisch NRW erweitert in den Mirsch-Bereich. Nee,
Nein, die
das ist
Kernmessage des
diese.
Rekordes, dass auch Chefredakteure im Vergleich zu ihrer Wahrnehmung nicht fehlerfrei sind. Das muss
Ja.
man offen zuräumen.
Ja, okay. Das, ja, schön, dass sie so selbstkritisch sind. Das ist ein ganz neuer Zug bei ihnen, aber gut. Ich lerne ja auch dazu. Ja, aber das ist ja die Gang, die Niedersachsen-Gang, die SPD so dominiert wie die NRW-Gang, die CDU dominiert in einer Weise, die gerade Föderalismus aushebelnd, völlig untypisch für die Bundesparteien, die immer viel vielfältiger waren. Und da ist ja die Bewährungsprobe deuten sich ja jetzt an für die Haushaltsdebatten für beide Fraktionsvorsitzenden. Was offenbar gelingen könnte jetzt geräuschlos, ist die Richterinnen- und Richterwahl. Da haben sie offenbar dazugelernt. Beide Fraktionsvorsitzende, zumindest deutet sich's an. Das ist ja noch, überhaupt für eine Zweidrittelmehrheit brauchen wir ja noch mehr. Und das, was man hört, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, warum man nicht sofort mit den Grünen beispielsweise spricht. Und mit den Ramelows und Bartsch-Linken kann man da auch jederzeit sprechen, aus meiner Sicht, weil das doch bewährte Mittepolitiker sind. Klar hat die Linke auch einen radikalen Flügel, aber so ganz finde ich das nicht nachvollziehbar, wie man bei so wichtigen Fragestellungen der Herstellung einer Zweidrittelmehrheit da nicht früher auf andere zugeht. Aber das scheint ja zu klappen. Also gibt es einen Lernerfolg, ne? Demokratien sind ja lernende Institutionen und das wäre ein guter Beleg.
Apropos Grüne, auf die können wir auch noch kurz schauen. Das war auch die erste größere Wahl nach Annalena Baerbock und nach Robert Habeck. Die Grünen mit diesem Wahlergebnis setzt auf ihr Kernklientel zusammengeschmolzen, ohne einen Habeck- oder Baerbock-Effekt? Oder ist NRW aus ihrer Sicht eh kein Potenzialland für Grüne?
Ja, schon. Also es ist ein Triumph an Sesshaftigkeit, auch in den großen Universitätsstädten. Da triumphieren die. In Münster, da kriegt die AfD nichts hin, schon jahrelang. Oder in Köln. Also da, entweder sind sie gleich gewählt worden oder kommen in Stichwahlen die Bürgermeister, Oberbürgermeister. Das würde ich unterschätzen. Aber das ist Kernklientel einer progressiven, linken, nachhaltigkeitsorientierten Wählerschicht. Und die ist eben geschrumpft auf ein Kernklientel. Da fehlt das übergreifende Bündnisthema, um attraktiv wieder angreifen zu können. Mit wem auch was, mit welchen Themen, das wird sich zeigen. Aber es ist eine Schrumpfungsstufe die Grünen zurückwirft auf alte Zeiten in dem kleinen Stammmilieu, was sie haben. Andererseits, wenn die Mitte weiter so eben schrumpft, stellt das eben ein Problem. Die konstruktive Mitte arbeitet normal zusammen und bildet daraus Koalitionen. Wenn diese Menge an konstruktiver Mitte kleiner wird, wird das eben auch für Großparteien wie jetzt die CDU, die abgeräumt hat, schwierig, Mehrheiten zu bilden.
Herr Korte, danke für die Analyse. An der Stelle bleiben zwei Hinweise. Zum einen sind Herr Korte und ich immer offen für Fragen aus unserer Hörerschaft. Wenn Sie den Professor Dr. Doktor mal etwas fragen wollten, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie uns das gerne an audio@vrm schicken und wir werden das hier in diesen Podcast einbinden. Der zweite Hinweis ist, wer schon immer mal sehen wollte, zumindest auszugsweise, wie Karl Rudolf Korte auf einem Schiff unterwegs ist, kann sich die Folge auch bei YouTube angucken, nicht nur auf Spotify und anderen Plattformen. Und die eigentlich drängendste Frage zum Schluss ist, Herr Korte, wie geht denn Ihre Schiffsreise in dieser Woche weiter?
Also einmal bin ich froh, dass es hier auch bei den vielen Eissorten Mozart-Eis gibt. Das ist schon mal beruhigend. Und morgen legen wir in Reykjavik an. Insofern ist morgen Island angesagt. Ich war schon mal vor vielen Jahren auf Island und habe auf Isländern 2000 Schafe eingesammelt. Ein großes Reiterlebnis, was ich nur jedem empfehlen kann. Man reitet dann auf die Hügel, in die Hügellandschaft rein und versucht, die Schafe nach unten zu treiben, in die Fjorde. Das war ein großes Naturspektakel. Über 2 Wochen habe ich das gemacht, auf Isländern. Ein ganz tolles Erlebnis. Aber daran kann ich jetzt nicht anknüpfen. Wir sind in Reykjavik und wird um die Insel ein bisschen fahren, das auf jeden Fall.
Und sich zwischendurch auf dem Schiff in Form halten, wenn die Versuchung der Mozartkugel omnipräsent ist.
Klar, es gibt hier Joggingrunden, zwar kleine, weil es ein kleines Schiff ist, aber man kann natürlich hier schwimmen oder andere Krafträume nutzen. Da bin ich jetzt nicht so der große Akteur, aber Joggen mache ich sehr gerne und das geht hier auch. Man dreht viele Runden und sieht dann die Sonne eben sehr schön aufgehen. Ein sehr schönes, neues, schwankendes Erlebnis.
Ich halte es auch für Politikwissenschaftler wichtiger, dass sie sich körperlich im Kreis drehen und nicht gedanklich.
Gut, Sie haben ja die Kategorie des Marsches auf, oder der Marsch der Autoritäten. Das ist ja eher die Kategorie, der Gleichschritt, den Sie sich wünschen in Ihrer Organisation. Insofern ist das Bild des bewegungsdynamischen Rundlaufens viel angemessener für geistige Denker. Das stimmt.
Wir sind auch bei der VM eher im Schnellboot unterwegs und nicht auf dem großen Frachter wie Sie.
Okay, ja. Werden wir sehen.
Herr Korte, ich wünsche Ihnen noch eine ganz fantastische Woche auf dem Schiff. Und da Sie dort noch ein paar Tage länger unterwegs sind, freue ich mich auch schon auf den kommenden Montag, die nächste Folge unseres VM-Podcasts Korte und Ring wieder auf dem Schiff.
Nein, vermutlich dann, glaube ich, dann aus Grönland.
Ich freue mich sehr darauf, inwiefern das grönländische Klima auf Ihre Stimmung einwirkt und auf Ihre Einschätzungsgabe. Ein kleiner Spoiler, nächste Woche kümmern wir uns etwas um die rheinland-pfälzische Landespolitik, weil nämlich just nächste Woche noch ein halbes Jahr bis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist.
Sehr schön.
Wegen Vorbereitung, Herr Korte.
Sie können ja auch rechnen.
Mit Taschenrechner.
Ach, okay.
Korte und Ring ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Ring, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.